die jetzt schon herinnen sind, in dem Collaborate-Raum, den wir miteinander teilen, wie jedes Mal, also erstens mal welcome again, willkommen again nach den Osterferien. Ich hoffe, Sie haben trotz allen Umständen die Zeit für sich gut nutzen können und gut verbracht. Ist so, dass ich Sie immer wieder einladen werde, dass Sie sich melden hier. Ich habe gerade mit der Christina ausgemacht, dass wir wahrscheinlich ab nächster Woche, wir werden einen Test machen, das Tool, Medientool wechseln werden, weil ich einfach hier sonst mehr oder weniger in einem Radioraum mich befinde, wo ich niemanden von Ihnen sehe. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich nächste Woche, für Sie wird sich ja nicht viel ändern, Sie können sich über Moodle dann über Zoom einloggen und über einen Link dann die Aufnahmen sich anhören. Aber es ist einfach interaktiv aus meiner Erfahrung. Kaum ist man in Zoom, melden sich die Zuhörerinnen wesentlich mehr als in Collaborate. Das ist einfach eine Erfahrung, die ich inzwischen habe, da ich ja derzeit in diesem Tools lebe. Also ich lade Sie trotzdem herzlich ein. Seien Sie nicht scheu. Melden Sie sich mit Fragen einerseits im Chat oder natürlich noch lieber, Sie melden sich mit Ihrer Stimme. Wie immer werde ich so 20 Minuten Folien machen und dann schauen, was im Chat vor sich geht. Und auch wie immer, das hat sich schon, also wie immer, das heißt, wir sind schon in einem Ritualisierungsprozess. Ja. Wie immer wird die Christina jetzt am Anfang das Protokoll halten. Bitte, Christina.
Ja. In der letzten Vorlesung haben wir die eigentliche Absicht von Chakrabarti schärfer umrissen. Und eine Frage stand dabei im Zentrum, nämlich die Frage nach der Kontextualisierung des Wissens oder nach der Situiertheit des Denkens. Gibt es sowas wie universelle Gedanken oder gibt es Ideen, die in der Lage sind, den Kontext, aus dem sie entstanden sind, zu transzendieren? Diese Fragen sind wichtig, denn der Anspruch auf eine Kontextunabhängigkeit ist in bestimmten Bereichen ziemlich präsent und uns auch wohlbekannt. Wir begegnen ihm zum Beispiel in bestimmten Religionen, die sich eben als absolute kulturunabhängige Wahrheiten verstehen. Und auch begegnen wir in anderer Form in der Wissenschaft, denn Einsteins E gleich mc Quadrat scheint zum Beispiel nicht kontextgebunden zu sein, sondern universell gültig. Das heißt, es scheint uns, dass diese Äquivalenz von Masse und Energie immer und überall wahr sein wird. Und jetzt ist die Frage, stimmt das? Also gibt es eine universelle Gültigkeit oder eine kulturunabhängige Wahrheit? Und ganz grob wird diese Frage von zwei Perspektiven aus behandelt. Zum einen von der universalistischen Perspektive. Sie besagt, dass es die Wahrheit gibt, die sehr wohl kontextunabhängig ist. Aber wer bestimmt, was universell ist? Also diese Perspektive bringt eine Gefahr mit sich, denn sie kann dazu führen, dass man das ausschließt, was nicht aus der die Universalität bestimmenden Kultur stammt. Die universalistische Perspektive stellt uns in manchen Fällen vor einen Imperativ. Also entweder man akzeptiert das, was eine bestimmende Kultur oder eine bestimmende Gruppe als universell versteht, oder man wird ausgeschlossen. So zum Beispiel die Annahme, die Moderne ist immer und überall besser. Sie wird nämlich von der euroamerikanischen Kultur als universelle Wahrheit bestimmt und dies rechtfertigt dann die Tatsache, dass zum Beispiel den indigenen Völkern eine europäische Kategorie, also eben die der Moderne, aufgezwungen wird. Die universalistische Perspektive läuft also ganz einfach ausgedrückt in die Gefahr der Kolonialisierung. Zum anderen gibt es auch die kulturrelativistische Perspektive, die jede Wahrheit als kulturgebunden ansieht und jeden Anspruch auf Universalität ablehnt. Und hier besteht auch eine Gefahr, die wir gerade im Hinblick auf die Hindutva-Bewegung erwähnt haben. Es besteht die Gefahr, alles, was fremd ist, auszuschließen und jedem auf das Seinige zu beschränken. Es besteht die Gefahr, reaktionäre Diskurse zu führen, indem man zum Beispiel sagt, die anderen sind fundamental anders oder sie könnten nie zu unserer Kultur gehören oder ihre Ideen interessieren uns nicht. Das heißt, es besteht die Gefahr, die Wir-Sie-Dichotomie viel zu stark zu machen. Und jetzt ist die Frage, wie positioniert sich eigentlich Chakrabarti in dieser Debatte? Der Titel seines Buches Provincializing Europe drückt nämlich gerade das Programm aus, herauszufinden, inwieweit bestimmte Ideen als Ideen eines kulturellen Ursprungs zu betrachten sind. Das heißt, Chakrabartis Programm besteht eben in der Untersuchung der beiden erwähnten Perspektiven im Hinblick auf die europäischen Kategorien. Oder es besteht in der Frage, ob und inwiefern die europäischen Ideen einen Anspruch auf universelle Gültigkeit haben sollen. Chakrabartis Position in dieser Debatte ist, wie wir gesehen haben, weder stark universalistisch noch stark kulturrelativistisch. Tatsächlich schafft er es, die Fragen nicht als schwarz-weiß zu betrachten, sondern beide Extreme abzulehnen. Also er versucht, eine Überschneidung zu denken, in der sich die beiden Momente kreuzen. Nun, was bedeutet das konkret? Also Chakrabarti stimmt zu, dass eine gewisse Universalität legitim ist. Allerdings hält er es für wichtig, Ideen genealogisch zu betrachten, das heißt, sie in ihrem Entstehungskontext zu erkennen. Also was kritisiert er an den beiden Positionen? Schauen wir uns zunächst an, inwieweit er sich von einer stark kulturrelativistischen Perspektive distanziert. Gleich zu Beginn schreibt Chakrabarti explizit, dass es nicht seine Absicht ist, die Vernunft zu pluralisieren. Und genau in dieser Aussage kommt die Idee zum Ausdruck, dass die Universalität bestimmter Kategorien zu Recht besteht. Und um dies zu verdeutlichen, könnten wir an folgendes Beispiel denken. Also Indien hat sehr wohl mit Kategorien europäischer Herkunft gegen Ungleichheit und Unterdrückung gekämpft. Und man kann nicht sagen, dass die Ungleichheit des Kastensystems besser für Indien ist, weil sie indischen Ursprungs ist, oder dass das europäische Ideal der Gleichheit schlechter für Indien ist, weil es ein europäisches Ideal ist. Chakrabarti will also er will die Errungenschaften der europäischen Kultur im indischen Kontext nicht leugnen. Allem Europäischen die Gültigkeit in Indien abzusprechen, wäre letztlich nichts anderes als ein reaktionärer Diskurs, was eben nicht Chakrabartis Intention entspricht. Europa zu provinzialisieren heißt also nicht, Europa in Indien abzuschaffen. Also das erste Argument gegen die stark kulturrelativistische Perspektive bezieht sich auf ihre zu vereinfachte Ablehnung jeder Möglichkeit einer legitimen Universalität. Ein weiteres Argument gegen diese Perspektive bezieht sich auf die Identitäten, denn wenn man sie genauer analysiert, stellt man fest, dass sie nie rein indische oder rein europäische Identitäten sind, sondern immer hybride Identitäten. Sie sind in ihrer Entstehung nicht isoliert, also nicht transzendent und unberührbar. Vielmehr entstehen die Identitäten aus bestimmten historischen Diskursen und Kontexten, also aus Interaktionen. Gewisse ursprüngliche europäische Kategorien sind heute in diesem Sinne genauso Teil der indischen Identität, wie sie Teil der europäischen Identität sind. Und ein zu starker Kulturrelativismus sollte dies also ebenfalls berücksichtigen. Europa zu provinzialisieren bedeutet aber auch nicht, indische Kategorien zugunsten einer europäischen Universalität sofort zu verwerfen. Und damit kommen wir auch zu Chakrabartis Kritik an einer stark universalistischen Perspektive. Chakrabartis Programm besteht, wie gesagt, in der Akzeptanz bestimmter universeller Ansprüche. Aber dies muss in einer differenzierten Weise geschehen. Die Kritik an der universalistischen Perspektive erfolgt dann erstens durch einen poststrukturalistischen oder Foucault'schen Rahmen. Und so kritisiert Chakrabarti beispielsweise die Philosophie der Aufklärung dafür, dass sie den Menschen als eine universelle, abstrakte, transzendente Entität annimmt, ohne ihn in seiner Subjektwerdung, also in seiner historischen Differenz zu betrachten. Und genau dies zeigt sich in der Idee des Historizismus, die hier wiederum stark in Anlehnung an Foucault insofern kritisiert wird, als sie sich auf die Annahme einer einzigen, sich stets historisch entwickelnden Entität Mensch bezieht. Postkoloniales Denken sollte im Gegenteil gerade danach streben, die unterschiedlichen Bedingungen hinter dem Vorhandenen zu verstehen oder die Vielfalt der menschlichen Erfahrung anzuerkennen und dies als entscheidend für die Konstitution von Subjekten zu erkennen. Also in enger Anlehnung an Foucault und Nietzsche entscheidet sich Chakrabarty hier für eine eher genealogische Sichtweise, das heißt eben für eine Sichtweise, die Subjekte nur im Hinblick auf ihre Kontexte denkt und ihre Unterschiede als konstituierend anerkennt. Chakrabarty erinnert uns dann daran, dass es auch in Indien Denkbewegungen gab, die diese Art von Historizismus ablehnten. Die eine war die antikoloniale indische Bewegung, zum Beispiel mit Aurobindo oder Tagore und Gandhi. Und die andere Denkbewegung haben wir bereits ausführlich besprochen, nämlich die Subaltern Studies. Ihr Begründer Ranajit Guha wandte sich insbesondere gegen die Annahme einer linearen Vorstellung von Entwicklung, also auch gegen die Vorstellung, dass alles Moderne besser ist. So lehnte Guha die Vorstellung ab, dass die subalternen Schichten in Indien irgendwie präpolitisch oder weniger relevant für die Politik seien. Ihm zufolge sind die Widerstände solcher Klassen zwar vormodern, aber es handelt sich bei ihnen sehr wohl um bedeutsame politische Widerstände. Und das ist, wie wir auch beim letzten Mal gesehen haben, genau die Hauptabsicht der Subaltern Studies, den subalternen Gruppen und ihrem Widerstand eine Stimme zu verleihen, anstatt sie als noch nicht entwickelnden Gruppen zu betrachten. So äußert sich Chakrabartys Kritik an der universalistischen Perspektive auch in seiner Ablehnung einer zeitlichen Totalität der Geschichte. Und um dies zu verstehen, sind zwei Begriffe wichtig, also das, was Chakrabarty Geschichte 1 nennt und das, was er Geschichte 2 nennt. Geschichte 1 ist eine universelle, rein analytische Geschichte, die den Erfahrungsraum nicht mit einschließt, also ihr Raum ist ein abstrakter Raum. Geschichte 2 ist hingegen eine partikuläre Geschichte, die entlang individueller Zugehörigkeiten zu Erfahrungsräumen denkt. Also nicht entlang abstrakter Räume, sondern entlang der Räume, die von einzelnen Individuen erfahren werden. Geschichte 2 ist also eine erlebte Geschichte von Einzelschicksalen, nicht eine rein analytische Untersuchung einer zeitlichen Totalität. Genau, und wir haben bereits gesehen, dass Chakrabarty für eine Politik der Vielfalt und für eine genealogische Perspektive plädiert. Dementsprechend sieht er die Geschichte 2, das heißt die partikulären erfahrenen Geschichten, als diejenigen an, die die wahre Geschichte bestimmen. Das heißt, er hält die partikulären Geschichten, ganz im Sinne der Subaltern Studies, für diejenigen Geschichten, die essentiell sind, die wirklich einen Unterschied machen. Vielen Dank für das Zuhören.
Gut, herzlichen Dank, Christina, für diese Zusammenfassung der ganzen Gänge, die wir bis jetzt absolviert haben. Ich werde jetzt gleich die Folien teilen und dann konkret in, wenn Sie so wollen, historischen Materialismus betreiben, indem wir das, was Christina jetzt allgemein nochmal zusammengefasst hat von den letzten Stunden, dass wir da mehr oder weniger in die in einzelne Beispiele hinein denken, die Chakrabarty in Provincializing Europe uns vorstellt. Ich glaube, hier vielleicht noch zwei, drei Sätze zu dem Gesagten von Christina, die Wichtig war, glaube ich, dass wir hier unterscheiden. Offensichtlich haben wir es hier mit dem Raum der Humanities, das, was man im englisch-angelsächsischen Raum eben Humanities bezeichnen würde. Das heißt, wir haben es eben gerade nicht, weder mit Religion, wie Christina gesagt hat, wo wir immer Absolutheitsansprüche auch haben. Wir haben es nicht mit rein naturwissenschaftlichen Gegenständen zu tun, sondern wir haben es im wahrsten Sinn des Wortes mit den Humanities und den Cultural Studies, wenn Sie so wollen, zu tun. Und gerade da, das wäre eben die These von Chakrabarti in den Cultural Studies und Humanities, also ein Bereich, mit dem wir als Menschen immer zu tun haben, ist es so, dass es eben dass wir sehr vorsichtig sein müssen, wenn wir in diesem Horizont Absolutheitsansprüche stellen oder eben Superiority, also Supremacy, die Vorrangstellung einer Kultur gegenüber anderen Kulturen hätten. Weil kulturspezifisch und da, wenn man will, der Raum der Humanities ein Diskursort auch ist, in dem es eben gerade um das Aufeinanderprallen, wenn man so will, von Kontingenten Bereichen unseres, wenn Sie wollen, menschlichen in der Welt sein geht. Das heißt, das Spezifische der Cultural Studies und der Humanities und das aber als ein positives Spezifikum dieses Raums von Erfahrung, wenn wir so wollen, ist gerade der, dass es hier um die relationalen Verhältnisse von wirklich existierenden Menschen geht, die eben immer, wie derzeit meistens in den Epistemologien gesagt würde, situativ zu verstehen werden, für die eben der jeweilige situative Kontext absolut eine relevante Größe ist, eben vielleicht anders, dass als in den Naturwissenschaften, die per se sich in einem anderen Raum bewegen, insofern für sie gerade die Herstellung von kontextfreien Formulierungen, wie zum Beispiel der von Christina genannten Formel von Einstein, per se die, wenn Sie so wollen, die intentionale Ausrichtung des Geistes ist in den Naturwissenschaften. Und das, was eben Chakrabarti besonders auszeichnet, ist, dass er hier, ich betone immer fast in einer typisch integralen indischen Logik des Denkens, nicht von einem Entweder-Oder ausgeht, entweder naturwissenschaftliches Denken oder Humanities, sondern eher mit Merleau-Ponty eine Art chiastisches, überkreuzendes oder das, was derzeit in den Cultural Studies oft als Crossover bezeichnet wird. Also es geht im kulturellen Bereich nicht um das Produzieren von kontextfreiem Wissen, sondern es ist gerade die Auszeichnung von Cultural Studies und Humanity, dass der situative Kontext ein signifikanter Aspekt dieser Theorien ist. So würde ich das noch ergänzen. Also ist gerade dieses Überlappen dieser unterschiedlichen Ebenen, wie wir mit Deleuze oder Guattari sagen könnten, die hier auf dem Spiel steht. Und ich finde das auch sehr wichtig, weil ich selbst auch verteidigen würde, dass naturwissenschaftliches Wissen seiner intentionalen Struktur nach daraufhin zielt, eben gerade nicht situatives Wissen zu erzeugen. Also ich glaube, dass es eben derzeit oft an Kritikfähigkeit im Sinne von Kant fehlt, nämlich ihnen nicht als Kritisieren der Humanities durch die Naturwissenschaften und der Naturwissenschaften durch die Humanities, sondern Krinem im alten griechischen Sinne, den auch Kant noch verwendet, nämlich als unterscheiden lernen, in welchem Kontext wir uns eben bewegen. Zu sagen, 2 mal 2 ist 4, Also Algebra-Wissen, wie Chakrabarty ausdrücklich sagt, in Provincializing Europe in seiner Position als situatives Wissen zu bezeichnen, wäre für ihn genauso verkehrt offensichtlich als von den Cultural Studies ein nicht situiertes Denken zu verlangen. Krinen heißt eben gerade, wie können wir unterscheiden zwischen diesen beiden Ebenen, um hier eben nicht in eine falsche, inadäquate, mit Spinoza gesagt, Erkenntnis hineinzuschlittern. Also jede naturwissenschaftliche Erkenntnis zu relativieren, würde in meiner Lesart von Chakrabarty eben keinen Sinn machen. Von den Cultural Studies aber Objektivität im Sinne eines kontextfreien Wissens zu verlangen, wäre ebenso eine inadäquate Idee von dem Bereich, innerhalb der sich die Forschung der Humanities bewegt. Ja? Also wenn wir diese beiden Bereiche nicht trennen, dann in gewisser Weise erschaffen wir uns eine Reihe von inadäquaten Ideen oder von Problemen, die so eigentlich nicht notwendig wären. So würde ich das mal hier sagen. Das heißt, es ist sehr wohl ein kritisches Unterfangen, aber im Sinne des eben antiken Begriffs von Krinein, von Unterscheidungsfähigkeit, auch von Ebenen, ja, die hier offensichtlich auf dem Spiel stehen. Also das wollte ich noch ganz kurz ergänzen und jetzt auf den Text von Chakrabarty zurückkommen, auf das erste Chapter, das ich heute kurz thematisch anreißen möchte. Sie können ja dann selber auch in dem Text weiterlesen. Chakrabarty, Provincializing Europe. So im ersten Kapitel seines Buchs heißt eben gerade nicht, wie er mit Sela Gandhi dann sagen wird, eine Art Ressentimentpolitik gegen Europa aufzurichten. Und Christina hat das ja auch in ihrer Zusammenfassung immer wieder betont, sondern Provincializing Europe heißt eben in gewisser Weise in Frage zu stellen, dass ganz bestimmte Imperative, die aus der europäischen Kultur sich als universalistisch ausgegeben haben, eben keine naturgesetzlichen Gesetze sind, sondern kulturelle Imperative, so würde ich sie nennen, also Forderungen, die sich eben gerade in dem hegemonalen Feld von sich widerstreitenden Kulturen ergeben, indem sich aber eine dieser Kultur eben den hegemonialen Status gibt, indem sie von sich behauptet, ihre Standards und Normen wären eben nicht situiert, sondern ähnlich wie naturwissenschaftlichen Gesetzen eine Art kategorischer kultureller Imperativ, dem man nur folgen kann, wenn man sich um die Rhetorik der Kolonialisation vernennen, vernünftig verhalten will. Also das ist gerade, ich würde das Wort prägen von kulturellem Imperativ. Das heißt, das wäre eine seltsame, fast paradoxe Formulierung, nämlich es handelt sich um keinen naturwissenschaftlichen Imperativ, sondern einen Imperativ, der in gewisser Weise eine hegemoniale Form fordert, indem sich eine Kultur selbst das Label der Normativität, des Standards und mehr oder weniger damit die Gewalt des Normativen besitzt gegenüber allen anderen Kulturen. Und genau die Kritik solcher kategorischer Imperative, so würde ich sie nennen, das ist ein Hauptanliegen dieses Buchs Provincializing Europe. Das heißt, kritisches Unternehmen, wieder im Sinne von Kant, inwiefern, wenn wir solche kategorischen Forderungen bestimmter Kulturen überprüfen, inwiefern lässt sich hier eine Normativität Also sozusagen eine Standardsetzung und Kriteriumsetzung für alle anderen Kulturen halten? Oder inwiefern sind solche kulturelle Imperative, wie gesagt, für mich selbst schon eine paradoxe Formulierung, die aber genau darum für mich eine gute Formulierung ist? Inwiefern sind solche Ansprüche einzelner Kulturen gegenüber anderen Kulturen eben zu kritisieren? Das heißt, eigentlich diese Überbeanspruchung, wenn wir das Wort wörtlich nehmen, einer Kultur gegenüber der anderen, sozusagen zu provinzialisieren und damit die Situiertheit solcher kultureller Ansprüche aufzudecken oder zu entlarven. Es ist daher sehr wohl postkoloniale Theorie in diesem Sinne fast ein europäisch-kritisches Unternehmen oder Projekt. Also jetzt steige ich ein in die Folie 20, die wir Ihnen dann natürlich alle Folien wieder das Update bereitstellen werden. Ich zitiere aus dem PDF Seite 30. The modern Bengali educated middle classes to which I belong and fragments of whose history I recount later in the book have been characterized by Tapan Rachoduri as the first Asian social group of any size whose mental world was transformed through its interactions with the West. A long series of illustrious members of this social group, from Raja Ramohun Roy, founder of Brahmo Samaj, sometimes called the father of modern India, to Manabendranath Roy, who argued with Lenin in the Comintern, warmly embraced the themes of rationalism, science, equality, and human rights that the European Enlightenment promulgated. Page 30. Also ich werde jetzt versuchen, diesen Absatz, weil ich ja annehme, dass nicht alle die genannten Personen kennen, kurz kontextualisieren. Chakrabarti an dieser Stelle ist der Meinung, und sozusagen das war ein Forschungsgebiet von einer ganzen Reihe von Scholars, von South Asian Scholars in Indien, dass Bengalen in Indien eine Sonderstellung hatte im Zuge der Kolonialisierung. Nämlich, dass gerade in Bengalen in Indien, also dem Bundesland oder Bundesstaat, in dem auch Chakrabarti geboren war, dass das jener Staat in Indien war, der eigentlich, ja, kann man sagen, fast euphorisch viele Aufklärungstraditionen von Europa übernommen hat oder, wenn Sie so wollen, in die klassische indische Kultur inkorporiert hat. So würde ich das nennen. Das heißt, in Bengalen war es immer wieder so, dass, wenn Sie so wollen, die Kolonialisierung nicht nur als Form der europäischen Unterdrückung von Indien gesehen wurde, sondern als eine Ebene, die sich sehr wohl in die indische Kultur als Modernisierung der indischen Kultur selbst integrieren lässt. So würde ich sagen. Es war ein sehr integraler Ansatz. Also die europäische Moderne, die europäische Aufklärung wurde gerade von diesen von Chakrabarti genannten Strömungen nicht als bloße Besetzung der indischen Kultur, sondern sehr wohl als eine Art integrale, ja, als ein Hinzufügen eines bestimmten Layers, der in gewisser Weise so diese modernistischen Strömungen in Indien selbst, der in gewisser Weise sich sehr gut und nicht feindlich mit der Indigenen, wenn Sie so wollen, also der Kultur, die dekolonialisiert wird, wenn wir das hier mal so nennen, mit der kolonialisierten Kultur der Inder vereinen lässt. Ja? Und Chakrabarti nennt hier vor allem zwei Richtungen, die für die damalige Zeit wichtig waren in der indischen Kultur. Nämlich auf der einen Seite haben wir hier Raja Rammohun Roy. Das heißt, er wird oft, wie hier gesagt wird, als der Vater des modernen Indien bezeichnet, der eine eigene Bewegung gegründet hat, die eben Brahmo Samaj heißt. Und zwar, warum ist der Vater des modernen Indien? Weil er versucht hat, die indigene, wenn sie also die kolonialisierte Kultur von Indien mit der europäischen Aufklärungstradition zu versöhnen, indem er eine Art universellen Humanismus, der sich aber nicht nur auf europäische Ideen von Aufklärung stützen, sondern vor allem eben auch auf indische, vor allem von ihm her, er selbst war Brahmane, dass sozusagen ein Versuch der Vermittlung der Aufklärungsgedanken auf Europa mit der eigenen brahmanischen, indischen Kultur versucht hat. Also das war eine typische, wie Chakrabarti sagen würde, eine im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts typische Bewegung in Indien. Man hat die Kolonialisation nicht nur als Feind gesehen, sondern eher versucht zu zeigen, dass man selbst in der eigenen indischen Kultur eine Reihe von kulturellem Erbe besitzt, das eigentlich mit den europäischen Aufklärungstraditionen in einer Art Einklang steht. Das heißt, das war eine ganz wichtige Richtung, die auch heute noch eine Reihe von Anhängern hat. Im Gang dieser Vorlesung ist es sogar so, dass wenn wir am Ende dann auf Sri Aurobindo Ghose zu sprechen kommen, dessen Vater zum Beispiel ein Mitglied von Brahmo Samaj war. Und nur damit Sie das konkreter sehen können, welche Konsequenzen hatte das? Das heißt, der Vater von Sri Aurobindo, eben den dritten Teil dieser Vorlesung, hat all seine Kinder nach England geschickt, um ihnen eine europäische, britische Erziehung anzugedeihen, weil er in gewisser Weise eben diese Kolonisation durch die Briten nicht einfach nur als feindliche Okkupation sah, sondern gleichzeitig als ein Erwecken der Aufklärungsideen, die so schon typischerweise eben in dieser Zeit, die so schon in vielen indischen Philosophien und kulturellen Formen selbst angelegt war. Ja? Und als Konsequenz lebensweltlich schickt er all seine Kinder schon früh, also nach Großbritannien, um ihnen dort eben eine europäisch-britische Erziehung zu ermöglichen. Also das wäre so ein Beispiel, auf das wir dann noch stoßen werden, welche Auswirkungen das hatte für das sogenannte moderne, aufgeklärte Indien. Das zweite Beispiel, das hier genannt wird, Manabendranath Roy, ein ganz anderes Beispiel, das Chakrabarti hier ins Spiel bringt im Kontext von Provincializing Europe. Manabendranath Roy wieder kommt aus einer sehr wohlhabenden brahmanischen Familie, allerdings schon sehr jung, mit 18 Jahren schließt er sich der kommunistischen Partei an. Ich habe schon betont, dass die in Bengalen großteils regiert hat bis jetzt. Ja. Also dass zwei Staaten, Bundesstaaten in Indien regelmäßig von kommunistischen Parteien regiert werden, in Bengalen und Kerala. Und Manabendranath Roy war eine ganz entscheidende Figur im asiatischen Raum ein begabter Netzwerker, der im asiatischen Raum eine Reihe von kommunistischen Organisationen aufgebaut hat, der dann 1917 aus Indien vor den Amerikanern geflüchtet wird, denn durch die britisch-amerikanischen Okkupation wurden dann Kommunisten in Indien wie in Amerika selbst verfolgt. Und er ist 1917 noch jung nach Mexiko geflüchtet. Was hat er in Mexiko gemacht, um eben den Kolonialisierungsmächten Großbritannien und wichtig in diesem Fall auch die Unterstützung Großbritanniens durch die USA und damit die Verfolgung von Kommunisten in Indien. Das hat dazu geführt, dass er eben nach Mexiko flüchtet und dort dann in Mexiko ein Mitbegründer wieder wird des Aufbaus der kommunistischen Partei in Mexiko. Also er wird dann gerade, er wird oft bezeichnet als der orientalische Marx, ja, im Sinne jetzt historischer Kontextualisierung, weil er sowohl in Südamerika als später dann eben auch in China und Indonesien wesentlich in den frühen eben 20er, 30er Jahre des 20. Jahrhunderts begonnen hat, wenn Sie wollen, internationale kommunistische Parteien aufzubauen. Er ist später dann auch nach Indien wieder zurückgekehrt, war 5 Jahre lang im Gefängnis. Und was nicht uninteressant ist, 1920 wurde er von Lenin, wie hier Chakrabarti eben auch sagt, in die kommunistische Interna eingeladen, eben als der sogenannte orientalische Marx. Und hat dann eben auch im Auftrag der kommunistischen Internationalen hat er eben diese Organisationen in Asien und Südamerika organisiert und aufgebaut. Vielleicht noch ein interessantes Detail. Als er dann auf der Komintern Stalin kritisiert hatte, wurde er aus der kommunistischen Partei selbst ausgeschlossen, später dann, und hat sich dann zu einem universalistischen Humanismus bekannt. Also nur um Ihnen Beispiele zu geben. Also Provincializing Europe und Chakrabarti nimmt diese zwei Figuren ja offensichtlich im affirmativen Sinne auf. Erstens mal, Indien ist nicht nur das Land von Leuten, die Yoga oder Tourismus nach Indien machen, spirituellen Tourismus nach Indien machen, sondern es ist mir wichtig, im Zuge dieser Vorlesung auch zu zeigen, dass es hier, wie Chakrabarti sagt, Figuren gibt, die eng verknüpft sind, sowohl mit der europäischen Aufklärungstradition, wie zum Beispiel eben Raja Ramohun Roy oder mit der linken Aufklärungs- oder marxistischen Emanzipationsbewegungen wie Manabendranath Roy, die beide sehr wichtige intellektuelle, wenn Sie so wollen, Figuren der indischen Kultur ist. Und das ist mir auch wichtig im Rahmen dieser Vorlesung, in gewisser Weise hier auch Figuren einzuführen, von denen wir im Westen wahrscheinlich wenig wissen, was eben auch von der kulturellen Ignoranz von Europa in vielen Bereichen zeugt. Gut, ich werde hier eine erste kurze Pause machen und einmal zu dem Chat hinüber gehen. Gibt es schon von Ihnen irgendeine Frage? Möchte sich jemand melden? Ich sehe noch keine Fragen im Chat. Also wenn Sie sich melden wollen, gerne. Wenn nicht, dann werde ich mit der nächsten Folie weitermachen. Es kommt jetzt ein Thema, das für mich selber sehr wichtig ist, nämlich nicht nur die Frage jetzt von, vor allem eben, weil wir uns hier auch an einer Universität befinden, wenn auch nicht wirklich in so einem Collaborate-Raum, aber trotzdem findet diese Vorlesung an der Universität Wien statt, nämlich die Frage der kolonialen Epistemologien und sozusagen dem Unlearn von kolonialen Epistemologien. Das ist meiner Meinung nach eine Frage, die derzeit, so würde ich es verorten, vielleicht die aller zentralste Frage von, also 20 Jahre nach Chakrabarti, wenn wir den Status quo einschauen, eine der Hauptfragen postkolonialer oder dekolonialer Theorien derzeit ist, nämlich die Frage sehr wohl, welche Rolle westlich geprägte Erziehungsinstitutionen wie zum Beispiel Universitäten im Kontext der Kolonialisierung spielen. Also es ist jetzt die Universität Wien und andere Universitäten auch in Delhi, sind es wirklich Orte des Widerstands gegen die Kolonialisierung, auch wenn hier eben postkoloniale Theorie gelesen wird, oder stellt sich hier nicht auch das Problem, dass die Formen des Wissens und der Wissensvermittlung, die wir jetzt zum Beispiel in dieser Vorlesung praktizieren, primär diskursive Formen, primär Formen, wie sie eben üblich sind an akademischen Institutionen wie in Universitäten auf der ganzen Welt, ob eine Dekolonialisierung der Globalisierungsbewegungen nicht auch eine Dekolonialisierung der klassisch europäisch-universitären Formen der Produktion von Wissen mit implizieren würde. Es ist natürlich Spivak, die hier in ihrer Kritik eben Aesthetic Education in der Postkolon in der Global Era ein ganz wichtiges Buch geschrieben hat, oder ich denke nur an den Vortrag letzte Woche an der Saar-Konferenz hier von Jyoti Mistra, die in die genau gleiche Richtung gearbeitet hat, nämlich in die Frage, welche Formen und Methoden des Wissens es eigentlich sind, an die grundsätzlich schon koloniale Strukturen der Wissensvermittlung darstellen, die in gewisser Weise, wie Jyoti Mistra sagt, in ein Unlearning von solchen Wissensformen ein Unlearning solcher Wissensformen führen soll, indem nicht koloniale Formen der Wissenserzeugung und Wissensproduktion, denken Sie vor allem auch an das Generieren von Wissen, zum Beispiel in indigenen oder in Tribal Communities, das sich offensichtlich in seiner Form und nicht nur in seinem Inhalt wesentlich von akademischen Wissensformen unterscheiden, wie sie quer und global um den ganzen Globus herum an Universitäten ritualisiert sind. Und das ist eben ein Thema, das zumindest hier schon vor 20 Jahren bei Chakrabarti angedeutet wird und das meiner Meinung nach derzeit eben eine ganz zentrale Strömung 20 Jahre später postkolonialer Theorien geworden ist. Also wie können wir auch die Methoden zu denken und Wissen zu produzieren dekolonialisieren? Also wenn Sie wollen, die Formen der Produktion von Wissen verwenden. Und das ist dann vor allem die Frage, wo die Ästhetik eine ganz entscheidende Rolle spielt. Also wie können die leiblichen Formen der Wissensvermittlung dekolonialisiert werden und wie schauen nicht-koloniale Ästhetiken aus? Das ist einerseits eben eine starke Strömung grundsätzlich derzeit postkolonialer Theorien. Und ich selber finde das auch von meinem eigenen Forschungsansatz her eine der wichtigsten Fragen derzeit in den ganzen Diskurs, postkolonialen Diskursen. Also wenn Sie so wollen, eine Kritik dessen, wie hier die Lehrveranstaltung rein von ihrer Form her stattfindet und nicht nur Kritik an dem, was hier eventuell gesagt oder eben nicht gesagt wird. Ich zitiere jetzt zu diesem Kontext Chakrabarti von der Seite 31. His engagement with European thought is also called forth by the fact that today the so-called European intellectual tradition is the only one alive in the social science departments of most, if not all, modern universities. Also hier jetzt eine Selbstkritik auch der Wiener Institution Universität, aber wenn Sie so wollen, Wien ritualisiert ja hier nur das, was genauso derzeit an einer Universität in Südafrika oder in Delhi oder in Tamil Nadu passieren würde, nämlich dass es einfach ganz bestimmte akademische Rituale, Formen des Vortrags, des Sprechens über ganz bestimmte Probleme gibt, die sich eben als Form global als globale Form der Wissenserzeugung quer über unseren Globus durchgesetzt hat und andere Formen der Wissenserzeugung, die eben nicht diesen großteils auch in Europa mitgenerierten universitären Formen daher marginalisiert werden. Also diese zum Beispiel präkoloniale Formen von ästhetischer Wissensvermittlung. Also das ist ein erstes Thema, das er hier auch schon aufbringt, 2000 in Provincializing Europe, nämlich warum eigentlich ist die europäische Form der Erzeugung und Vermittlung von Wissen eben an Universitäten oder in Museen. Das Museum ist natürlich auch eine ganz typische europäische Erfindung der Wissensvermittlung. The only alive in the social science department of most, if not all, modern universities. Also Chakrabarti nimmt hier Bezug auch direkt auf seine eigene Biografie und seine eigene Erziehung. Er selbst ist in Bengalen, in Indien, an einer Universität, wenn Sie so wollen, sozialisiert worden. Und er stellt eben fest, dass eigentlich an dieser Universität in Indien und nicht nur in Europa, also in dem kolonialisierten Indien, eigentlich Foucault, Butler, Spivak und sozusagen solche Philosophen, aber natürlich auch klassische britische Philosophen wie Mill, Stuart Mill, Marx, dass all diese Philosophen gelehrt wurden in Social Departments in Indien, aber dass es, wie er weiter schreiben wird, eigentlich fast nicht möglich war oder als völlig out of date gedacht würde, wenn er selbst in Indien an einem Social Department vormoderne Philosophen aus Indien zitiert hätte. Also ich lese kurz vor, wie es weitergeht. Zitat: In the social sciences, these are invariable thinkers one encounters with the tradition that has come to call itself European or Western. I am aware that an entity called the European, under quotation marks, the European intellectual tradition, stretching back to the ancient Greek, is a fabrication of relatively recent European history. Martin Bernal, Samir Amin, and others have justly criticized the claim of European thinkers that such an unbroken tradition ever existed or that it could even probably be called European. Also das ist mal, finde ich, ein wichtiger Hinweis schon, dass er sagt, also es ist eigentlich die Zitation von europäischen Denkern und Denkerinnen, durch die so etwas erst wie die Erzählung eines mehr oder weniger homogenen Europa oder Westens, zum Beispiel in anindischen Universitäten, entsteht. Also in gewisser Weise erzeugt die Wissensproduktion auch an indischen Universitäten, die er selbst erlebt hat, sowas wie ein Phantasma von dem Westen und den westlichen Denkern, die eben für die Moderne und Modernisierung von Indien selbst auch stehen. Und wenn sie eben an indischen Universitäten, vor allem eben in den Social Political Studies denken, dann werden sie überhäuft von Theoriekonzepten, die ursprünglich aus dem europäischen Kontext entstanden sind. Ja, provincializing Europe heißt daher, wie wenn wir das gegenwärtiger sagen, eben gerade auch auf die Zitationsweisen aufzupassen. Also jetzt zitiere ich gerade einen an der Universität Chicago hauptsächlich und davor in Australien lehrenden indischen Historiker, der selber sagt, dass er eigentlich nicht mehr in der Lage ist, prämoderne Philosophen ernsthaft, das wäre das wichtige Wort, prämoderne Philosophen ernsthaft an einem Social Department in Indien, an einer Universität zu seiner Zeit, als er eben in Indien sozialisiert wurde, akademisch zu zitieren. Ja, auch das ist nicht nur eine Sache, dass diese Leute eben in Europa nicht zitiert oder ignoriert werden, sondern es ist eben das Problem, dass also für Chakrabarti erstellt das Problem, was es heißt, dass im kolonialisierten Indien selbst diese indischen Traditionen epistemologisch durch Referenzen auf europäische Denkerinnen kolonialisiert sind. Ich zitiere weiter. The point, however, is that fabrication or not, this is the genealogy of thought in which social scientists find themselves inserted. Also er spricht über Social Scientists in Indien. Faced with the task of analyzing developments or social practices in modern India, few, if any, Indian social scientists or social scientists of India would argue seriously with, say, the 13th century logicians Gangesha or with the grammatarian and linguistic philosopher Bhartrihari, 5th to 6th century, or with the 10th or 11th century aesthetician Abhivinagupta. End of quote. Also was er hier sagt, ist, dass es in Indien selbst few social scientists would argue seriously. Ja, das ist wichtig. Nicht, dass man solche indischen Denker der Vormoderne überhaupt nicht zitiert, aber sie werden dann nicht für Chakrabarti wirklich als State of the Art, das wäre vielleicht das richtige Wort. Also man kann sie nennen, man kann sie anführen, so hat er das erlebt als Student, aber man darf sie nicht wirklich ernst nehmen, sie können nicht State of the Art bauen, sie sind in gewisser Weise, um es salopp zu sagen, outfashioned, weil sie eben Primoderne und weil sie nicht aus dem westlichen Kontext der Moderne entstammende Denkerinnen sind. Das ist eben das wichtige Argument, dass hier wird ein kultureller Imperativ, wie ich am Anfang gesagt habe, vorausgesetzt, nämlich der Imperativ in gewisser Weise, alles Prämoderne kann innerhalb moderner Verhältnisse nicht überleben und muss sich daher, das nenne ich eben kategorischer Imperativ, alles Prämoderne, das sich der Modernisierungsnotwendigkeit der Geschichte entzieht, wird am Ende diese Geschichte nicht überlebt haben. Also die Frage, wenn ich es emphatisch zuspitze, existenziell, es handelt sich hier um eine Frage von Leben oder Tod, entweder Modernisierung oder Aus. Und das ist eben eine wichtige Sache. Da möchte ich sagen, ich habe hier die letzten Jahre absichtlich mehrere Vorlesungen zu Abhivinagupta gehalten, um in gewisser Weise auch als Fußnote zu Chakrabarti in den westlichen akademischen Diskurs der Philosophie eben gerade im Versuch ernsthaft solche Philosophen, Ästhetiker und Philosophen, übrigens Abhivinagupta ist ein kaschmirischer Shivaismus, also ein tantrischer Philosoph aus dem eben 10., 11. Jahrhundert unserer christlichen Zeitrechnung. Ja, also das heißt, aber die Schwierigkeit ist, wenn ich das jetzt einfach hier am Institut der Universität Wien verorten würde, und das wäre gerne eine Diskussion, die wir auch führen könnten. Es ist zwar inzwischen möglich und mir erlaubt, eine Vorlesung über Abhivinagupta zu halten, in der ich versuche, seine Texte ernst zu nehmen, so gut es mir möglich ist, aber ist es wirklich so, dass eine solche Vorlesung im Kontext der akademischen Philosophie heute zum Beispiel als ein serious philosopher bezeichnet würde? Oder ist der Kanon auch der heutigen Philosophie eine solche, dass man sozusagen eine Vorlesung zu Abhivinagupta duldet? Man ist ja liberal, aber dass man natürlich der Meinung ist, dass ganz andere Philosophen heute maßgebliche Stimmen sind für das, was heute geschieht, und man in gewisser Weise Abhivinagupta, wie Chakrabarti sagt, aus historischem Interesse studiert, also ihn in gewisser Weise in ein europäisches Geistesmuseum schickt, aber nicht als eine maßgebliche Stimme, die Wesentliches zu unseren heutigen sozialen und gesellschaftlichen Verhältnissen zu sagen hätte. Und das ist eben alles eine Frage, woher kommt das, dass ich behaupte, dass das so ist in liberalen Gesellschaften und in einer gewissen Weise sind wir in einer solchen politisch gesehen liberalistischen Gesellschaft, auch in Österreich. Aber eben, Chakrabarti würde sagen, gleichzeitig sind wir weit entfernt, dass ein Linker wie Abhivinagupta wirklich auf Augenhöhe mit zeitgenössischen Denkern zu stellen sind. Und das, nochmal wichtig, ist nicht nur ein Problem zum Beispiel hier jetzt des Philosophischen Instituts an der Universität Wien, sondern Chakrabarti würde eben sagen, das ist selbst ein Problem an den meisten Departments in Indien, dass solche vormoderne Denker nicht ernsthaft uns heute zu unseren heutigen Verhältnissen etwas zu sagen hat. Wollen wir ernsthaft Gesellschafts sozialpolitische Veränderungen haben, dann soll man, und ich schätze wie Chakrabarti die von mir jetzt genannten Namen sehr, dann muss man eben Foucault oder Judith Butler oder Marx lesen. Ja? Und das ist genau alles, wird Problem, wenn wir den Titel Provincializing Europe ernst nehmen. Also gerade wie schauen die Zitationspraktiken aus an Universitäten? Wie schauen die Machtverhältnisse solcher Zitationspraktiken aus, etc. etc. Das wären alles Fragen, die in diesen Horizont hinein fallen würden. Ja? Und vor allem noch für mich wichtiger als nur die Zitationspraktiken, weil Zitationspraktiken ja immer noch, wenn man will, Mainstream-Diskursphilosophie sind, sondern für mich noch radikaler wäre eben die Fragen, wie werden die ästhetischen Wissensformen und Vermittlungsformen, die derzeit stattfinden. Ja, also ist ein Vortrag, ist ein Schreiben eines Journalartikels sind natürlich typisch akzeptierte, global akzeptierte Formate in den Humanities, aber versuchen Sie mal eine Atemübung in einem akademischen Seminar zu machen und Sie werden auf eine Reihe von Widerständen stoßen, weil sozusagen zum Beispiel, was aber in der indischen klassischen Ausbildung als Philosoph und nicht nur als Schauspieler oder als Sänger, da haben wir Atemtechniken natürlich akzeptiert. Jeder Sänger, der eine Ausbildung macht als beruflicher Sänger, wird natürlich geschult in Atemtechnik. Jede Schauspielstudierende hat bestimmte Atemtechniken, die im Unterricht geübt werden. Aber wenn Sie in einer sogenannten diskursiven Wissenschaft wie der Philosophie Atemübungen hereinbringen, dann wird das ein Bruch nicht einfach nur im Inhalt, worüber diskutiert wird, sondern vor allem handelt es sich dabei um eine prämoderne Form von Erziehung, die eigentlich, so sind wir uns doch ehrlich, nicht Teil einer akademischen Ausbildung, zum Beispiel in der Philosophie sein soll. Das unterscheidet sich, will ich aber nochmal sagen, sehr zum Beispiel bei dem genannten Abhivinagupta, der eine Reihe von indischen Denktraditionen versammelt hat, also ein wirklicher Universalgelehrter ist, der aber natürlich selbst als Praktiker, als tantrischer Praktiker, vermutlich würde ich annehmen, verbringe ja auch mehrere Monate im Jahr normalerweise in Indien, wenn nicht gerade Corona-Epidemien ausgebrochen sind. Und das heißt, ich weiß, dass diese Traditionen normal täglich mehrere Stunden Körperübungen praktizieren, wobei Pranayama-Atemübung sogar die zentrale Übung ist. Und das ist aber Teil zum Beispiel einer prämodernen Erziehung von Philosophen in Indien oder Philosophinnen. Ja? Das heißt, diese Leibespraktiken, die sind bei uns in unserer heutigen Kultur marginalisiert an Kunstuniversitäten, wie ich schon gesagt habe. Niemand wird was dagegen haben, wenn eine Sängerin oder eben eine Schauspielerin, Performing Arts, wie es heißt, leibliche Praktiken integriert. Aber sobald so etwas gefordert würde an der Philosophie, dann vielleicht noch in einem universitären Yogakurs oder sowas, wo man sich freiwillig jeder Einzelne anmelden kann. Aber solche prämodernen Formen der Produktion ästhetischen, leiblichen Wissens, oder vorprädikativen Wissens, wie viele auch sagen, solche Formen sind üblicherweise nicht Teil von sogenannten akademischen Humanity-Fächern. Aber das steht meiner Meinung nach gerade hier auf dem Spiel, schon bei 20 Jahre davor bei Chakrabarti, und ich habe darauf hingewiesen, dass derzeit das wirklich ein viel diskutiertes Thema in den postkolonialen Studien ist und daher dieses Thema auch ganz entscheidend an Kunstuniversitäten durchgespielt wird. Also selbst auch hier in Wien, wenn Sie sich an eine Kunstuniversität begeben, an MDW oder an die angewandte oder an die bildende Kunst oder an das MOOC, dann sind an all diesen Universitäten derzeit die Frage, wie man in gewisser Weise koloniale Erziehung verlernen wieder kann und welche ästhetischen Formate nötig sind, um an einem solchen Verlernen postkolonialer Epistemologien, wie sozusagen de facto solche, wenn Sie wollen, alternative ästhetische Praktiken entwickelt werden können. Gleichzeitig natürlich ist das auch ein, neben den Kunstuniversitäten, aber er nennt hier Abhinavgupta, der übrigens als Tantriker eine der die wichtigsten Ästhetiken der indischen Kultur geschrieben hat, einen riesigen Kommentar oder den wichtigsten Kommentar zu überhaupt zum Natya Shastra, also zu den zu der einer sehr ausführlichen Kanonschrift um Christi Geburt herum, also im Beginn unserer Common Era, vermutlich geschriebenes Werk, auf das ich in anderen Vorlesungen, zu dem ich schon mehrere Vorlesungen gehalten habe, zu dem ich aber hier nicht länger sprechen möchte. Aber es ist dieses Problem, das ich anreißen möchte und in den Raum bringen möchte. Neben den Kunstunis, wollte ich eben sagen, sind ganz ähnliche Strömungen derzeit in der Ethnologie unterwegs, vor allem zum Beispiel in Ethnomusicology, also sozusagen in Ethnologie, die gleichzeitig ästhetische Formate verbindet. Auch da sind diese Fragen der Produktion, der Wissensgenerierung, ja, also wie zum Beispiel für einen Ethnologe, wie generieren eigentlich indigene Gesellschaften Wissen und indem sie sozusagen Geschichten erzählen oder Lieder schreiben, ja, diese stark narrativen Komponenten, die eine ganz entscheidende Form von Wissensproduktion ist, die aber in, wenn Sie so wollen, wenn ich jetzt mir anschaue, wie mehr oder weniger ist im Fach Philosophie das Schreiben von Texten kanonisiert und ritualisiert, dann wird schnell augenfällig, dass diese Texte offensichtlich eine ganz bestimmte, meistens rationale, analytische Form haben, aber heute weniger jemand einen, außer man heißt Friedrich Nietzsche oder ähnliche Philosophen, jemand de facto, wie Nietzsche über den Zarathustra sagt, dass er mehr oder weniger musikalische Komposition ist und auch als musikalische Komposition verstanden werden muss. Aber solche Texte sind innerhalb der zeitgenössischen Philosophie mehr als randständig, würde ich sagen. Und vor allem sind sie randständig eben innerhalb der Produktion akademischer Universitäten, derer Wissensform. Und das ist eben eine große Frage, welche Rolle spielen eigentlich Universitäten und universitäre Formate im Kontext von Globalisierungsdiskursen, wenn Sie so. So, ich schaue nochmal hinüber, ob ich sehe leider immer noch keine Frage von Ihrer Seite und kann Sie daher immer nur einladen, dazu Fragen zu stellen. Aber da ich keine Frage im Chat sehe, werde ich wieder zurückgehen zur nächsten Folie. Da kommen wir zu einem Thema, das die Christina schon stark begonnen hat aufzureißen in ihrer Zusammenfassung, Nämlich, jetzt kommen wir zu der temporalen Struktur, die für Chakrabarti wesentlich ist für das, was wir Kolonisation und Kolonialisierte meinen. Also wenn Sie so wollen, wenn ich es phänomenologisch ausdrücke, Chakrabarti geht es jetzt darum, eine Art Temporalität der Temporalitätsstruktur der Kolonialisationsbewegungen zu analysieren. Das heißt, welche Temporalität war es, die so erfolgreich war, dass bestimmte Diskurse sich eben nahezu universell, zumindest global, vielfachen konnten und zum Standard erheben konnten. Ich zitiere an der Folie 22. Said, so it is, one result of European colonial rule in South Asia is that the intellectual, das habe ich ja schon gesagt, das zweite. Writings by post-structuralist philosophers such as Michel Foucault have undoubtedly given a fillip to global critics of historicism. But it would be wrong to think of post-colonial critiques of historicism or of the political as simply deriving from critiques already elaborated by postmodern, post-structuralist thinkers in the West. In fact, to think this way would itself be to practice historicism, for such a thought would merely repeat the temporal structure of the statement. First the West and then elsewhere. Also hier bringt er meiner Meinung nach Chakrabarti eine sehr subtile und konsequente Überlegung ins Spiel, nämlich dass er sagen würde, offenkundig, wenn er als Historiker sich anschaut, welche Namen und Referenzen wesentlich den postkolonialen Diskurs inspiriert haben, so würde Chakrabarti sagen, ist natürlich auffällig, dass am Anfang postkolonialer Theorien eine starke Inspiration für diese Diskurse wieder aus dem Westen kam, an Namen eben, wie er hier sagt, Michel Foucault, die hier mit ihrer Auffassung einer an Nietzsche anknüpfenden, nicht-teleologischen Geschichtsauffassung. Chakrabarti sagt selbst an anderer Stelle, dass dieser Text von Foucault über Nietzsche, der berühmte Text über Genealogie, dass dieser Text für ihn ganz maßgeblich neben seinen Marx-Lektüren geworden ist. Und es ist wohl nicht abzuschreiten, dass ein Großteil dieser postkolonialen Theorien und Studien sich mit Foucault, sich von Marx und anderen europäischen Denkern wesentlich inspirieren hat lassen. Also der postkoloniale Provincializing Europe, wieder heißt der Stelle nicht, alles aus Europa zu verdammen, alles, was von Europa kommt, zu verdammen, nur weil es aus Europa kommt und zum Beispiel, wie wir dann hören werden von Hindutva, alles zu bejahen, nur weil es aus Indien kommt. Das wären eben, wie Chakrabarti selbst sagt, eben Ressentiment-Diskurse, in denen sozusagen Europe is, will be blamed for everything up to a certain degree. Also Europa wird sozusagen zum Buhmann für alle Übel dieser Welt. Das ist gerade nicht die Haltung von Provincializing Europe. Aber gleich kommt das Aber von Chakrabarti. Genauso wäre es falsch zu sagen, der postkoloniale Diskurs wäre nur ein Diskurs, der wieder mal vom Westen ausgegangen ist, von westlichen Universitäten, eben verbunden zum Beispiel mit dem Namen Michel Foucault oder mit dem Namen Karl Marx. Es ist ihm wichtig, gleich ein Aber hinter diesen historisch-faktischen Einfluss poststrukturalistischer Denker zu setzen, indem er sagt, neben diesem wichtigen Stream, wenn Sie so wollen, natürlich dieser wichtigen Inspirationsquelle einiger kritischer poststrukturalistischer Denker im Westen, Derrida wäre ein anderer Name, der bei Spivak, aber auch Heidegger selbst, wie wir bei Chakrabarti sehen werden. Auch Heidegger ist ein Name, der wesentlich für Chakrabarti eine Quelle der Inspiration seiner eigenen postkolonialen Theorie ist. Aber dieses Aber heißt typischerweise, oder das wäre eben eine Gefahr, dass wir wiederum sagen, diese ganzen postkolonialen Strömungen sind eigentlich zuerst von Europa oder von westlichen Universitäten ausgegangen und haben dann von dort mehr oder weniger epistemologisch die anderen Kontinente ergriffen. Und sozusagen das, was wir heute als postkoloniale Theorie haben, wäre dann wieder nur eine Art Export von westlich-europäisch geprägten Intellektuellen, die in gewisser Weise von ihnen ausgehend den maßgeblichen Impulsgeber für postkoloniale Theorien werden. Wichtig für Chakrabarti an der Stelle ist eben, dass dieses First in the West and then else sehr wohl nicht mehr universell so zu denken ist. Ganz viele Inspiration für postkoloniale Diskurse zum Beispiel kommt aus Südamerika und nicht aus Europa und eben auch aus Indien, eine andere Quelle, wo diese ganzen Subaltern Studies ihren Ausgang gefunden haben und von dort wesentlich umgekehrt die Welt, wenn Sie so wollen, epistemologisch mitgeprägt haben oder diese Diskurse der postkolonialen Theorien wesentlich mitgetragen haben, eben zum Beispiel die indischen Subaltern Studies, wie wir schon gehört haben. Also auch hier heißt Provincializing Europe heißt nur, dass nicht wieder die alte Mythe erzählt wird, dass auch die postkolonialen Diskursen mehr oder weniger nur ein Exportgut der europäischen Intellektualität ist. Und der können sich dann die Diskurse von Südafrika oder von Indien oder Indonesien oder wo immer oder China, die können sich eigentlich nur diese wieder vom Westen first generierten Diskurse aufnehmen und wenn sie so wollen, als eine Art Sekundärliteratur dann ergänzen. Ja? Also da gibt es die großen Mastercodes im Westen generiert und daneben gibt es dann halt noch ein bisschen Sekundärliteratur, die man wieder im Sinne der liberalen Haltung in die Referenzliste mit hineinnimmt, ohne sie wirklich ernst zu nehmen oder zumindest auf Augenhöhe mit diesen Mastercodes, die aus den westlichen akademischen Sphären generiert wurden, auf Augenhöhe zu sitzen. Also das ist das, was er mit Provincializing Europe sagt. Auch hier, es ist nicht einfach so, dass das Zentrum der postkolonialen Diskurse von Europa ausgegangen wäre. Europa ist ein wichtiger Strang, aber daneben gibt es eine ganze Reihe anderer Stränge und wichtiger, wenn Sie wollen, Teilnehmer an diesem Diskurs, die überhaupt nicht zuerst in Europa gewesen werden oder wesentlich zuerst europäisiert werden, um dann mehr oder weniger durch ihre Europäisierung erst die Stimme bekommen haben, Wesentliches zu unserer heutigen globalen Welt sagen zu können und sagen zu dürfen. Also genau das ist dieses Aber, das Chakrabarti hier gleich nachsitzt. Ja? Gut, ich sehe, da kommen jetzt die ersten Fragen herein. Dann gehe ich gleich, bevor ich zur nächsten Folie dann weitergehe. Also die erste ist Anmerkung, die ich hier sehe von Dorian Schiffer. Ich fände Atemübungen am Anfang der Vorlesung cool. Cool weiß ich nicht. Es gibt Atemübungen, die extra für das Kühlen und Abkühlen da sind, nämlich also das Einrollen der Zunge und dann das langsame sozusagen beim Ausatmen sozusagen das Zurückgeben der Zunge in den Gaumen. Das wäre eine coole Atemübung im wörtlichen Sinne. Und wie gesagt, es ist so, dass ich an anderen Orten als an der Universität Wien auch lehre. Und im Kontext dieser Orte ist es so, dass ich de facto zum Teil auch Atemübungen mache am Anfang meiner Lectures. Also das heißt, es ist eine Frage der Kontextualisierung und der Situiertheit. Ja, also das wäre meine Antwort. Das heißt, wo mache ich das und wo mache ich das nicht? Also in einer bestimmten Art. Aber wenn Sie Vorträge von mir außerhalb des akademischen Kontexts haben, wo ich Sie gerne einlade, dann ist es sehr wohl so, dass wir dort zum Teil Atemübungen als Teil philosophischer Praxis, das ist mir ganz wichtig, dass ich das sage, eben, dass diese Trennung nicht mehr aufrechterhalten ist. Sozusagen, ich selbst praktiziere das nicht so, dass ich jetzt, während ich die Vorlesung halte, diskursiv, ernsthaft philosophiere und dann, wenn ich die Atemübungen in einem anderen Kontext mache, ich aufhören würde, ernsthaft zu philosophieren. Das wäre für mich gerade eine Epistemologie, die ich in Frage stellen würde, auch im Rahmen eben der Forschung Art-Space Philosophy, wie ich das nenne oder wie wir das nennen. Art-Space Philosophy ist gerade der Versuch, diese non-diskursiven, diese sinnlichen, diese leiblichen, diese ästhetischen Dimensionen, die wesentlich verbunden sind, aus meiner Erfahrung, mit der Denkfähigkeit, dass was wir ja leicht jeder sehen kann, der eigenen leiblichen Erfahrung, wenn der Atem stockt oder wenn sie sehr nervös sind, dann wird diese Nervosität ihrer Leiblichkeit einen Einfluss auch auf ihre Denkfähigkeiten besitzen. Das heißt offensichtlich, wie Spinoza sagen würde, finden Denken und Leiblichkeit und Materialität nicht einfach in zwei unterschiedlichen Welten statt, sondern sie sind parallelisiert, wie Spinoza sagen würde. Also in dem Sinne lade ich Sie herzlich gern ein, Dorian Schiffer, in nicht akademischem Kontext Atemübungen zu machen. Ja, zweite Frage, Ingrid Angay, kannte ein Rick Düssel bereits? Die Frage kann ich einfach nicht beantworten, da müsste ich selber nachforschen. Ich kann gerne mal schauen, aber und kann versuchen, Ihnen dann das nächste Mal diese Frage, ob ich irgendeine Quelle finde, wo er auf ihn referiert, aber mir würde im Moment das nicht ad hoc einfallen, aber da kann ich mich auch täuschen. Aber ich habe das aufgeschrieben als eine Frage, vielleicht finde ich da was. Dann die nächste Frage ist, Christian Marcel Kerbisch, bin auch für Atemübungen. Ja, gut, ich kann gerne das nächste Mal, also ich halte ja auch, habe an der philosophischen, hier am Philosophischen Institut schon mehrere Vorlesungen über Theorien von Jhamkha Yoga und von auch kaschmirischer Shaivismus und Vedantismus gesprochen. Und da habe ich zumindest theoretisch, also über die unterschiedlichen Atemübungen in zum Beispiel Kamkhya-Yoga-Techniken gesprochen. Ich kann gerne nächstes Mal kurz am Anfang Ihren Vorschlag aufnehmen und ein bisschen über indische Atemtechniken zu sprechen und ganz kurz vielleicht einige andeuten mit Ihnen. Ich selbst bin sozusagen, habe einen sehr berühmten Yoga-Lehrer, nämlich Desikachar, bei dem ich in Indien selbst auch klassischer Astanga, also Patanjali-Yoga, gelernt habe und sozusagen gebe ich auch außerhalb der akademischen Philosophie an mehreren Yoga-Studios, fast alle von also Leuten, die bei mir auch Philosophie studiert haben, geleitet werden, sozusagen Forschungsseminare. Also ich kann den Wunsch gerne aufnehmen und das nächste Mal am Anfang der Stunde Ihnen einige solcher Yoga-Übungen, all solcher Atemübungen andeuten. Ja, über Zoom ist das zwar eine schwierige Sache oder über Collaborator, aber wir können es ja kurz als eine Art Einstimmung versuchen. Aber das steht, ich freue mich, dass doch einige sagen, dass sie sozusagen für solche prämodernen Epistemologien offen sind. Das heißt, ich nehme diese Möglichkeit gerne an und werde daher vielleicht 5 Minuten oder 10 Minuten, also längstens 10 Minuten das nächste Mal mit Ihnen einige Atemübungen zu besprechen und anzudeuten. Mehr ist ja nicht möglich in diesem Kontext. Aber ich behaupte, dass wir uns damit erst inhaltlich auf das Thema, das hier in dieser Vorlesung im Spiel steht, einlassen. Das heißt, wir beginnen zu riskieren, dass wir uns außerhalb klassisch ritualisierter europäischer Rituale einlassen und sozusagen es nicht nur wagen, Abhinavagupta als Gegenstand der seine Philosophien als Gegenstand im philosophischen Studium ernst zu nehmen, sondern auch seine Methoden. Und da wird das viel brenzliger, würde ich sagen, ja? Sondern auch seine Methoden des Philosophieren, zu denen Pranayama seit 5000 Jahren, wie wir wissen, in Indien Teil der philosophischen Praxis ist. Und ich sage nochmal, Teil der philosophischen Praxis. Das ist nicht, jetzt philosophieren wir und wenn wir nur noch atmen, dann sind wir irgendwie in die Mystik abgerutscht. So wird das ja üblicherweise im akademischen Raum bezeichnet oder wir werden eben esoterisch oder was immer. Dann die typischen Marginalisierungsvektoren sind, also die Namen, die eindeutiger diskriminierende Bedeutung haben im akademischen Raum. Das heißt, Esoterik heißt ja, ist ja übrigens ein griechisches Wort, hat mit der indischen Philosophie wenig zu tun. Da wird es Svantara heißen, nämlich Eso heißt bekanntlicherweise innen und ist der Gegenteil von Exo, also exoterischen Dingen. Und das heißt, es ist die Öffnung für das Innen, was immer das bedeuten muss. Und dieses Innen, das sage ich nur noch philosophisch, dieses Innen im Asiatischen ist eben nicht die psychologisierende Innerlichkeit der christlich-europäischen Kultur und ist auch nicht meiner Meinung nach, und ich könnte das an vielen Texten zeigen, daher nicht der Raum der Subjektivität, sondern ganz im Gegenteil, das, was im asiatischen Kontext innen genannt wird, ist, und das kann man gerade wenn wir Abhinavagupta lesen, ist das ganz zentral, Sadharani Karana, das heißt, es ist ein Innen, dass man nur durch Desubjektivierung und Depersonalisierung erreichen kann. Ja, die ganze indische Philosophie ist die Innerlichkeit gerade das Gegenteil von Psychologie oder von Subjektivität. Das Innere ist sozusagen genau der Raum, zu dem wir nur vordringen, unter der Bedingung, dass wir uns davor desubjektivieren. Ja, das ist auch der, gerade wenn Chakrabarti Abhinavagupta hier nennt, das ist der Kernpunkt der indischen Ästhetik. Das heißt, zum Beispiel, wenn im Natyashastra steht, warum schminken Sie sich, dann würden wir, also so sozusagen in der Modebranche würde man sagen, dass man besser ausschaut, ja, und sich schön macht, was übrigens im griechischen Kosmos bedeutet, ja, sich ziert. Aber im Indischen zum Beispiel, in der indischen Ästhetik, warum schminken sich Künstler in der Performance einer Theateraufführung oder was immer? Weil sie jemand anderer werden möchten als sie selbst. Sozusagen, sie wollen sich in jemand an, sie wollen sich, wie Abhinavagupta sagt, loswerden. Und weil sie sich loswerden wollen in der Performance, weil sie gerade nicht sich selbst spielen, nicht authentisch auf der Bühne sein wollen, wie wir das in europäischen Ästhetiken der Gegenwart sehr oft haben, ja, der gute Schauspieler ist der, der authentisch auf der Bühne läuft, dann ist das eben genau europäische Ästhetik und nahezu das Gegenteil von einer prämodernen Ästhetik wie von Abhinavagupta, in der man sich schminkt, weil man sich in etwas anderes, in eine Alterität verwandeln will. Ja? Also das Entscheidende ist nicht, dass sich selbst herausputzt, damit man am Ende im Spiegel schön ausschaut, sozusagen die Fashion-Variation von Schminke, sondern es ist sozusagen der Ort, an dem ich die Möglichkeit habe, meine Maske, meine private Maske fallen zu lassen, mich zu demaskieren und damit in etwas zu verwandeln, das eben gerade in meiner Subjektivität der Persona, der Personalität, Sie wissen, griechisch heißt das Maske, also das normalerweise hinter dieser Maske der Person verborgen ist. Und diese sozusagen Entmaskung und Entlarvung meiner selbst ist die Motivation nach im Natyashastra, warum man sich auf der Bühne schminken will. Man will sich loswerden und nicht sozusagen inszenieren und zur selbst zur Schau stellen. Okay, das heißt, ich sehe, es ist schon 8:02 und ich habe mich glücklicherweise durch Ihre Fragen von meinem Vorhaben abbringen und in eine Detour verleiten lassen durch Sie und werde aber das nächste Mal noch einmal Provincializing Europe von Chakrabarti machen, um dann, wenn Sie wollen, in die extrem rechtsnationalistische Hindutva-Bewegung hinüberzugehen und zu zeigen, wie anders in stark rechts nationalen Strömungen, Provincializing Europe, wenn ich den Titel von Chakrabarti aufnehme, ganz anders verstanden wird, nämlich das Hinauswerfen des Fremden, sozusagen des Heterogenen, des nicht sogenannten originär Indischen. Also eine ganz andere Konzeption von Provincializing India, von Provincializing Europe im Sinne von Rauswurf aus von allem, vor allem natürlich der muslimischen Mächte in Indien, die eben nicht indischen Ursprungs sind. Also einmal würde ich gerne noch Chakrabarti machen und dann zu diesen Hinduat-Bewegungen hinübergehen, um am Ende dann eben auf Aurobindo, wenn Sie so wollen, das spirituelle Indien auch noch zu sprechen zu kommen, dass ich ja heute mit Abhinavagupta schon ein bisschen ins Spiel gebracht habe. Okay, dann Danke fürs Dasein, danke für die paar Fragen, die Sie gestellt haben, und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder.